Deutsche Autos fahren mit der Kraft der Sonne. Die Sonne scheint aber nicht in Norddeutschland, sondern in Namibia. Mit der afrikanischen Sonne wird Wasserstoff hergestellt. Der wird dann in Ammoniak verwandelt und über die Weltmeere geschifft. In Deutschland wird dann aus dem Ammoniak wieder Wasserstoff, daraus wird dann wieder Strom und damit fährt dann Ihr Auto. Dieses Konzept hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck seinerzeit angestoßen und die Produktion von Wasserstoff in Namibia gefördert. Die deutsche Energiewende und die Energiewendeprojekte der Industrienation haben auch Auswirkungen auf Afrika, auf Südamerika oder auf Asien. Diese Auswirkungen werden aber bereits als Kolonialismus bezeichnet. Grüner Kolonialismus. Und das klingt dann schon weniger positiv. Mehr dazu erfahren wir jetzt von Professor Philipp Arni. Er leitet das CCRS, zu Deutsch Zentrum für Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit in Zürich. Herr Arni, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn ein deutscher Politiker Fördergeld nach Afrika gibt, dann sollte das ja eigentlich ein Segen für die Afrikaner sein. Das gilt sowohl für den Wasserstoff in Namibia, genauso wie für die Solarkraft in Kenia. Was könnte das mit grünem Kolonialismus zu tun haben?
Also wie bereits zuvor erwähnt, mit diesem konkreten Projekt bin ich nicht sehr vertraut. Ich habe einfach meine eigenen Erfahrungen gemacht über die Feldforschung, die wir durchgeführt haben in Ländern wie Kenia, aber auch Äthiopien, Philippinen. Dort ist mir aufgefallen, dass eben gerade in der Entwicklungszusammenarbeit vor allem unsere Prioritäten im Vordergrund stehen und unser Weltbild. Und das hat häufig wenig zu tun mit den realen Herausforderungen in diesen Ländern und kann unter Umständen eben auch zu einer Entmündigung führen und zu einer Fehlleitung der Entwicklung in diesen Ländern.
Welche Merkmale von Kolonialismus finden Sie denn in den jetzigen Beziehungen zwischen Industrienationen und diesen vermeintlichen Grünkolonien?
Ja, also ich habe 2 Jahre bei der Welternährungsorganisation gearbeitet und dort ging es um die Zahlungen für Umweltdienstleistungen in der Landwirtschaft. Die Idee war, Zahlungen für Umweltdienstleistungen, das könnte ein Business Case sein, wie man würde quasi den Bauern in den Bergregionen in Kenia, denen sagt man, ja, ihr kriegt Unterstützung von uns, für das ihr nachhaltige Praktiken übernehmt in der Landwirtschaft. Also da werden Agroforestry-Projekte oder Erosionsschutz und wir stellen dann auch sicher, dass die Talregion, wo es eine Industrie gibt, dass die für die Verbesserung der Dienstleistung, nämlich die bessere Wasserqualität, dann auch bezahlen wird. Das sei ein Gut, für das eben der Markt bis jetzt noch keine Abgeltung zahlt, aber man würde dann einen Markt generieren, der dann die Bauern dafür entschädigt, dass sie jetzt die nachhaltige Praktiken übernommen haben. Wenn man genau hinschaut, ist es eigentlich überhaupt kein Business Case. Also wenn man mit den Bergbauern redet, oder die haben ganz andere Probleme. Die sagen, ja, wir Durchschnittsgröße 0,3 Hektaren, 5 Kinder. Ja, wir brauchen Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft. Unsere Kinder können nicht mal überleben auf diesen kleinen Grundstücken. Und das zwingt uns abzuholzen. Und das dürfen wir jetzt aber auch nicht mehr in Kenia. Es gibt auch ein Gesetz dagegen. Und am Schluss müssen einfach alle migrieren. Oder? Und diese Projekte, die werden extern von uns finanziert. In der Annahme, dass sich dann eben auch die Wasserqualität verbessert. Aber wenn dann nur ein Drittel mitmacht, dann führt das eigentlich nirgendwo hin. Also messbar wurde da nichts. Und die Talregion, die machen mit so Proforma-Beiträgen, weil sie sehen, oh, dass das WWF, der das unterstützt, oder eine andere Entwicklungsorganisation, dann haben wir vielleicht ein gutes Image. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das so nicht.
Das ist natürlich ein sehr interessanter Aspekt. Also wenn Sie das jetzt mal vergleichen mit den Projekten, die Sie insgesamt betreut haben oder den Eindruck, den Sie gewonnen haben, in wie vielen Bereichen der Projekte, die gemacht werden, können Sie das denn so sehen?
Also fast in allen Projekten. Wir hatten dann auch ein anderes Projekt bei der FAO. Dort ging es um die Schaffung einer Tropical Agriculture Platform. Das war eine G20-Initiative, wo man entschieden hat, ja, wir müssen unbedingt die Kapazitäten in südlichen Ländern stärken, damit sie Agrarinnovationen selbst generieren können. Und wir haben dann eine Umfrage gemacht mit den Interessenvertretern in Südostasien, Afrika und Zentralamerika. Was für Kapazitäten würden Sie gerne haben, um Innovationen in der Landwirtschaft zu fördern? Und es war ganz klar in allen 3 regionalen Umfragen, man will mehr Privatsektor-Know-how haben und nicht wirklich das Know-how aus der Entwicklungszusammenarbeit. Und das war dann auch unsere Schlussfolgerung. Wir müssten eigentlich viele Privatsektorpartner an Bord holen für so eine Initiative. Dann hat aber die EU diese Tropical Agriculture Platform übernommen finanziell und es wurden dann nur noch europäische Universitäten finanziert, die dann Workshops generieren in afrikanischen Ländern, wo das Thema Agrarinnovation diskutiert wird, aber umgesetzt wurde eigentlich gar nichts von dem, was die Prioritäten waren, die da deklariert wurden in unserer Umfrage. Und das zeigt einmal mehr, man übergeht eigentlich die Wahrnehmung an Ort, die Interessen der Leute vor Ort, weil man ja die Klientele in Europa glücklich machen will.
Das sind jetzt Beispiele der Entwicklungszusammenarbeit. Wie sehen Sie das denn jetzt mit diesen grünen Industrien, die hierzulande entstehen sollen? Also beispielsweise Windkraftanlagen oder Elektroautos. Welche Auswirkungen hat das dann in den Ländern, die davon betroffen sind?
Ja, also was klar ist, ist, dass natürlich all diese Rohstoffe irgendwo abgebaut werden müssen. Das einzig Saubere an Wind und Sonnenenergie ist der Wind und die Sonne. Aber alles andere basiert auf nicht erneuerbaren Ressourcen, nämlich all diesen seltenen Erden, diesen Rohstoffen, die eben von uns jetzt auch von strategischer Bedeutung sind, die irgendwo abgebaut werden müssen. Und die meisten von diesen Rohstoffen werden natürlich nicht lokal verarbeitet. Das wird alles exportiert. Und das will man auch meistens eben verschweigen. Es gibt eben auch die dunkle Seite der Erneuerbaren. Es ist ein ungelöstes Problem und wie wir das in den Griff kriegen wollen, das muss sich dann irgendwann mal zeigen.
Im Bereich der Windkraftanlagen geht es da beispielsweise um Kupfer, im Bereich der Elektroautos um Lithium. Wo wird das abgebaut und was passiert in diesen Regionen?
Also ich bin auch nicht der große Spezialist jetzt, was die verschiedenen seltenen Erden betrifft. Chile ist ein Großproduzent von Kupfer, war es eigentlich schon immer. Aber es gibt auch diverse Länder in Afrika, also Sambia, Kongo. Und dort werden auch viele seltene Erden abgebaut und das ist auch konfliktgeladen, das Ganze. Auch diese artisanalen Minen, die sind sehr wichtig für die lokale Bevölkerung, weil da können sie ein bisschen Geld verdienen, aber die unterstehen keiner Qualitätskontrolle und sollen gefälligst gemieden werden, aber eigentlich wäre es ja viel sinnvoller, in diese artisanalen Minen zu investieren, sie abzugraden und zu schauen, dass die Leute legal ein Einkommen generieren können. Oftmals sind es künstliche Offshore-Inseln von uns, die zwar nach europäischen Standards sehr gut funktionieren, aber die lokalen Leute in keiner Weise wirklich integrieren.
Wenn Sie da jetzt Art Bilanz ziehen, kann man sagen, dass diese neuen Formen von Energiegewinnung oder neue Formen von Fortbewegung, dass die überhaupt ressourcenschonender sind als die alten? Oder sollten wir dann doch lieber auf Gas oder Öl gehen?
Ja, also das eine schließt das andere sicher nicht aus. Aber eben, da kommen wir auch wieder zur Diskussion. Also weil es braucht eine Backup-Stromversorgung und die kann nicht gewährleistet werden über Wind und Energie. Und da ist klar, weltweit erkennt man immer mehr, dass die Kernkraftwerke ein Teil der Lösung sein müssen, wenn man die Energie-Klimaziele erreichen will auf lange Frist. Also wenn man Energieversorgungssicherheit haben will und Klimaneutralität. Aber da kommt natürlich wiederum die Ideologie rein in Wohlstandsländern. Ja, AKWs, keinesfalls. Und das ist eben die große Illusion. Wir können diese Klimaziele so sicherlich nicht erreichen. Und auch Solar und Wind können nicht nachhaltig sein, wenn es keine nachhaltige Backup-Technologie gibt, die eine kontinuierliche Stromversorgung sicherstellt. Das ist auch in Afrika so. Die meisten afrikanischen Länder sind Energieversorgung primär auf erneuerbare Energie, aber es ist nicht unbedingt nachhaltig. Es ist nämlich Holz, Steinkohle. Und das haben wir im Mittelalter auch gehabt, aber es hat zu massiver Abholzung geführt, wenn man nämlich zu abhängig ist von diesen erneuerbaren Ressourcen. Man denkt, ja, vor dem Kohle- und Ölzeitalter sei alles nachhaltig gewesen. Nein, die Abhängigkeit von Holz und Kohle bei der Energieversorgung hat zu massiven Gesundheitsproblemen und Umweltproblemen geführt. An das erinnern wir uns heute nicht mehr, aber in Afrika sehen wir die sehr ähnliche Herausforderungen.
Es gibt ja dieses Beispiel Kenia. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz nannte das Land mal ein Energie- und Klimachampion. Über 80% der Energie werden da aus erneuerbaren Energien gewonnen. Ist das dann aber gar nicht so grün, wie wir uns das vorstellen?
Nein, wenn man sich eben bewusst wird, dass erneuerbar eigentlich heißt, dass man sich primär auf Abholzung fokussiert, weil das Holz quasi die primäre Energie ist. Das ist immer eine Frage an meine Studenten, wo ist momentan die Abholzungsrate in tropischen Regenwäldern am höchsten? Ist es in Brasilien, in Indonesien oder im Kongo? Die richtige Antwort ist in Kongo, weil dort die Armut der Hauptfeind der Nachhaltigkeit ist und weil dort immer noch fast ausschließlich mit Holz geheizt wird, mit Holz gekocht wird und mit Holz gebaut wird. Wenn die Betriebe Landwirtschaftsbetriebe immer kleiner werden, dann ist der Druck immer höher, weiter abzuholzen. Aber das passt nicht in unsere Narrative, also wird es auch nicht diskutiert.
Jetzt wäre natürlich die Hoffnung, es ist ja fast egal, welche Form von Investition jetzt darüber geht und wofür man da Geld gibt. Egal welches Geld, es wird immer helfen, um diese Strukturen zu verbessern.
Nein, es schafft eigentlich primär eine größere Abhängigkeit. Geld könnte sinnvoll sein, wenn die Verantwortung bei den lokalen Leuten wäre. Also wenn man hier einen Fonds schaffen würde, einen Entwicklungsgelderfonds, wo sich lokale Unternehmer bewerben können mit ihrem Businessplan, dann würde ein Teil in Cash ausbezahlt werden und ein Teil wären Vouchers oder Gutscheine, mit denen die Unternehmer dort auswählen können, mit wem sie, mit welcher Organisation sie hier zusammenarbeiten wollen. Sie hätten die Wahl zu entscheiden, mit wem sie ihr Projekt umsetzen wollen. Und wenn sie nicht zufrieden sind, können sie den Partner wechseln. Dann müssten sich unsere Organisationen hier an den Bedürfnissen vor Ort orientieren. Aber momentan ist das eben überhaupt nicht der Fall, weil unsere Organisationen orientieren sich an den Bedürfnissen der Steuerzahler und der Geldgeber in Deutschland und in der Schweiz.
Also das bedeutet, mit dem Geld, was aus Deutschland und der Schweiz kommt, gehen deutsche und Schweizer Unternehmen und Entwicklungshelfer in andere Länder und machen dort Dinge, die die Länder gar nicht haben wollen?
Also das war ein bisschen das Resultat von unseren Surveys in Südostasien, Afrika und Zentralamerika. Also sie wollen den Strukturwandel in der Landwirtschaft. Sie wollen eine produktivere Landwirtschaft haben, die nicht auf Kosten der Nachhaltigkeit geht. Also sie möchten eigentlich eine nachhaltige Intensivierung fördern. Was die EU jedoch macht mit der Farm-to-Fork-Strategy, ist die Förderung einer nachhaltigen Extensivierung. Man will auf primär mal die Inputs reduzieren, was Chemikalien betrifft, was Düngemittel betrifft. Man will den Biolandbau fördern. Alles gut und schön. Aber wenn das dazu führt, dass die Erträge massiv sinken in Europa, muss einfach mehr importiert werden, was wiederum Konsequenzen in anderen Ländern hat. Und wenn wir dann noch diese Idee der Förderung der extensiven Landwirtschaft in diese ärmeren Länder exportieren wollen, und das ist klar festgeschrieben worden in der Farm-to-Fork-Strategy, man will grüne Allianzen aufbauen, um dieses europäische Nachhaltigkeitsmodell in ärmere Länder zu exportieren. Und das ist grundfalsch. Wenn in diesen Ländern nicht der Wohlstand das Hauptproblem ist, sondern die Armut, dann braucht es eine andere Strategie.
Also mit der Entwicklungshilfe, die wir geben, verschärfen wir die Probleme und die Abhängigkeiten und schaffen die Basis für die Entwicklungshilfe, die wir in den kommenden Jahrzehnten geben werden.
Genau so ist es.
Ist das, was Sie uns jetzt schildern, ein Geheimwissen, was nur Sie haben, oder wird das auch wirklich breit diskutiert?
Also es gab ein spannendes Buch, publiziert im Jahr 2002 von Peter Anker in der Harvard University Press, Imperial Ecology. Und das war von mir aus gesehen ein Milestone, weil er hat ein bisschen die Geschichte Südafrikas angeschaut, also die Geschichte der Apartheid. Und wenn man schaut, einer der wichtigen Premierminister Südafrikas, Jan Smuts, der war auch ein promovierter Botaniker, ein Naturliebhaber. Und Südafrika war eigentlich das Konzept, der Begriff der Ökologie stammt eigentlich ursprünglich aus Südafrika. Also der Naturschutz, die Idee, dass man die Natur reinhalten sollte über Naturschutzparks. Es war eine der treibenden Kräfte dieser Idee. Und dieses Naturschutzdenken ging natürlich auf Kosten der lokalen Einwohner. Also man hat dann identifiziert, das ist jetzt eine wunderschöne Naturlandschaft, aber da hat es bestimmte Stämme, die vermehren sich und die könnten dann diese schöne Naturlandschaft kontaminieren. Und da wurden die zwangs umgesiedelt in andere Regionen. Und der Begriff des Naturschutzes war stark verknüpft mit der Apartheid-Politik. Und ich habe dann selber einen Survey in Südafrika durchgeführt im Jahr 2000 zum Widerstand gegen die grüne Gentechnik in Südafrika. Und die wurde hauptsächlich von der Umweltbewegung organisiert und die war primär weiß, weil die Schwarzen natürlich dieser Umweltbewegung immer noch misstrauten, weil die Geschichte eine dunkle war von Apartheid und Ökologie. Dort ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, es ist nicht etwas Neues. Ist uns die Umwelt mehr wert oder sind uns die lokalen Leute mehr wert? Das war schon eine Frage Anfang des 20. Jahrhunderts.
Wie grün ist die grüne Energiewende? Welche Auswirkungen hat die Entwicklungshilfe? Kann man von einer neuen Form des Kolonialismus sprechen? Das haben wir mit Professor Philipp Arni besprochen. Er leitet das CCRS, Institut für Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit in Zürich. Herr Arni, vielen Dank.
Vielen Dank auch Ihnen.